Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Der Prophet Elia im Alten Testament, eine sehr bekannte Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, die aber auch mit viel Geheimnissen verbunden ist. Er kommt irgendwie aus dem Nichts und der Abschluss seines Lebens ist auch in Geheimnisse gehüllt. So dann finden wir viele Bezugnahmen auf ihn im Neuen Testament, auch zur Zeit von Jesus, sogar vorher schon im Alten Testament. Und dann natürlich weitere Schriftstellen, die auf die Zukunft sogar noch hindeuten, und zwar die unmittelbare Zukunft. So werden wir uns jetzt einmal mit dem biblischen Elia beschäftigen, nicht mit Spekulationen, Ideen, irgendwelchen merkwürdigen Geschichten, sondern mit dem, was die Bibel uns sagt. Was sagt die Bibel uns über den Propheten Elia? Nun, ich hatte ja in der Vergangenheit über Könige gesprochen, die im zweiten Buch Chronik erwähnt werden. Aber wissen Sie, dass Elia in keinster Weise in den Büchern Chronik erwähnt wird, bis auf eine Stelle? Und die werden wir uns natürlich auch noch anschauen. Aber es gibt so einiges über ihn zu lesen im Buch Könige, sowohl im ersten Buch Könige als auch im zweiten Buch Könige. Und fangen wir an, einmal über den geschichtlichen, historischen Elia zu lesen. Aber bevor wir das tun, möchte ich den geschichtlichen Zusammenhang zum Ausdruck bringen. Wenn wir uns 1. Könige, Kapitel 16 anschauen, beginnend mit Vers 29, dann lesen wir nämlich über den König Ahab von Israel. Und das war der König, unter dem der Elia hauptsächlich tätig war. So lesen wir 1. Könige 16, Vers 29. Im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war noch nicht das Geringste, dass er wandelte in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats. Er nahm Isabel, die Tochter Edbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete Baal einen Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute. Vers 33. Und Ahab machte eine Aschera, sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Zur selben Zeit, Vers 34, baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf, und es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er den Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er die Tore einsetzte, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Josua, den Sohn Nuns. Das wird hier deutlich noch einmal hervorgehoben, um zu zeigen, dass wenn Gott eine Prophezeiung gibt, diese Prophezeiung wird eintreten. Egal, ob man daran glaubt oder nicht. Aber das war jetzt eine Kurzbeschreibung dieses Königs Ahab. Und so ganz plötzlich jetzt, ohne Vorwarnung sozusagen, lesen wir 1. Könige Kapitel 17, Vers 1. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Interessant, nichts vorher wird über diesen Elia gesagt und auch eigentlich die ganze Erzählung hindurch wird auch nichts über seine Geschichte gesagt. Es heißt lediglich, das war der Elia, der Tischbiter, und sein Name Elia wird genannt. Nun, die Bedeutung von Elia ist ungefähr, mein Gott ist der Herr, oder auch der Herr ist mein Gott. Beide Erklärungen sind möglich. Und die vorwiegende Auffassung ist die, dass wenn es heißt Elia der Tischbiter, bedeutet das, dass er aus der Stadt Tischbe kam, oder dass dies eine Bezeichnung ist für Menschen, die sich in Gilead niedergelassen hatten. In jedem Fall sagte er, dass es keinen Regen geben soll. Das war natürlich auch ein Angriff mit auf die Fruchtbarkeitsgötter Baal, Asherah, die nun von Ahab und Isabel angebetet wurden. Das waren nämlich Fruchtbarkeitsgötter, und ohne Regen kann es nicht zu fruchtbaren Erzeugnissen kommen. Das war damals ja auch so, als die Plagen über Ägypten ausgegossen wurden von Gott. Das waren ja alles Plagen, die mit der Götzenverehrung der Ägypter zu tun hatten. Darüber habe ich in anderen Predigten gesprochen. Nun behalten Sie Ihren Finger hier in 1. Könige und schauen wir uns eine kurze Stelle in Jakobus einmal an. Jakobus Kapitel 5 und lesen wir Vers 17. Und nebenbei gesagt lese ich hier hauptsächlich von der neuen Lutherbibel 2017. Jakobus Kapitel 5 und Vers 17. Da sagt nämlich Jakobus Folgendes über Elia, sodass da keine Missverständnisse auftreten. Elia war ein schwacher Mensch, wie wir. Der war also ein Mensch, der war kein Engel oder irgendetwas derartiges. Er war ein Mensch und er war sogar ein schwacher Mensch, wie wir. Der hatte seine Schwächen, wie wir unsere Schwächen haben. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre lang und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Darauf können wir noch zu sprechen. Der hat also zu Gott gebetet, dass es nicht regnen würde. Und Gott hat das Gebet erhört. Scheinbar war es ja auch so, dass Gott ihn inspirierte, auch diese Aussage gegenüber Ahab zu treffen. Aber er hat dann das, was er gesagt hat, wahrgemacht. Und darauf kommt es an. Wenn wir zu Gott beten, beten wir im Glauben daran, dass Gott uns erhört und dass Gott unsere Gebete erhört und beantwortet. Oder glauben wir gar nicht daran, dass wenn wir zu Gott beten, Gott uns hört oder unsere Gebete beantwortet, honoriert? Natürlich müssen wir gerecht leben. Wenn wir nicht gerecht leben, dann können wir auch nicht davon ausgehen, dass Gott unsere Gebete erhört. Das heißt ja, wir wissen, dass wenn wir ihn um etwas bitten, wir haben dann bereits schon das, um was wir gebetet haben, denn wir lieben ihn und halten seine Gebote und tun vor ihm, was vor Gott wohlgefällig ist. Und das hat Elia zweifellos getan. Aber hier sehen wir gleichwohl die Aussage von Jakobus. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Wie wir. Also er hatte da insoweit keinen Vorzug, dass wir sagen, ja, das war ja der Elia und der wurde von Gott erhört, aber wir sind ja in einer anderen Kategorie und wir können ja nicht davon ausgehen, dass Gott unsere Gebete erhört, wenn wir zu Gott beten. Nun lesen wir weiter in Vers 2, 1. Könige 17, Vers 2. Und da kam das Wort des Herrn zu ihm, gehe weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Vers 4. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Das ist eine sehr interessante Stelle, denn Raben, die versorgten Elia, aber Raben waren ja unreine Tiere. Und es gab ja diese Ritualgesetze damals, dass wenn etwas Unreines dadurch erzeugt wurde, dass etwas Reines mit etwas Unreinem zusammenkam, dann durfte man das nicht unbedingt essen. Aber Gott macht hier eine klare Ausnahme, auch zeigend, dass diese Ritualgesetze ohnehin lediglich vorübergehender Natur waren. Die waren keine moralischen, geistlichen Gesetze wie die 10 Gebote, die für alle Zeiten gelten, solange wie es Menschen gibt. Das waren auch nicht Rechtsvorschriften und Satzungen geistlicher Natur, die eben die 10 Gebote näher beschreiben und erläutern. Das waren Ritualgesetze, vorübergehende Ritualgesetze, die für gewisse Gründe damals erlassen worden waren, aber die nicht für alle Zeit und Ewigkeit gelten sollten. Wir finden, behalten Sie wiederum Ihren Finger hier in 1. Könige, wir finden eine interessante Parallelstelle, könnte man sagen, in Hesekiel Kapitel 4. Auch hier findet sich etwas sehr Interessantes, denn dieses gleiche Ritualgesetz wird hier auch vorübergehend aufgehoben. Und zwar, Gott kann das natürlich tun. Er kann bereits schon zu gewissen Zeiten Ritualgesetze aufheben, wenn sie auch grundsätzlich noch gültig sind. Und das hat er hier getan. Hesekiel Kapitel 4, angefangen in Vers 9. Da sagt nämlich Gott zu Hesekiel Folgendes. Nimm dir aber Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen, Hirse und Dinkel und tue alles in ein einziges Gefäß und mache dir Brot daraus, dass du daran zu essen hast, solange du auf deiner Seite liegen musst, 390 Tage. Deine Speise, die du täglich essen sollst, sei abgewogen 20 Schekel, so viel darfst du von einem Tag zum anderen essen. Das Wasser, Vers 11, sollst du auch angemessen oder abgemessen trinken, nämlich den 1/6 von einer Kanne, so viel darfst du von einem Tag zum anderen trinken. Gerstenfladen sollst du essen, die du vor ihren Augen auf Menschenkot backen sollst. Auf Menschenkot backen sollst. Und der Herr sprach, so sollen die Israeliten ihr unreines Brot essen unter den Heiden, zu denen ich sie verstoßen werde. Vers 14. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, siehe, ich bin noch nie unrein geworden. Ich habe von meiner Jugend an bis auf diese Zeit kein Aas oder gerissenes Tier gegessen und nie ist unreines Fleisch in meinen Mund gekommen. Die Idee ist wiederum hier, das reine Fleisch, das reine Brot, sagen wir einmal, wird jetzt auf Menschenkot, etwas Unreinem, gebacken. Und jetzt sagt Gott, er aber sprach zu mir, siehe, ich will dir Kuhmist statt Menschenkot zulassen, dein Brot darauf zu bereiten. War auch nicht unbedingt die beste Art und Weise, Brot zu bereiten, aber es war dies hier eine Prophezeiung. Es sollte dies ja etwas verdeutlichen für die Israeliten damals. Aber schauen Sie, auch hier wiederum eine Ausnahme, könnte man sagen, von dem Ritualgesetz, dass nicht etwas Reines mit einem etwas Unreinem zusammenkommen kann, das man dann essen durfte. Aber diese Ritualgesetze sind natürlich heute in totalster Weise abgeschafft. Also heute gibt es diese Ritualgesetze in keinster Weise mehr, dass wenn, sagen wir mal, etwas Reines mit etwas Unreinem, sagen wir mal, berührt wird, dass man da auf einmal jetzt das Reine nicht mehr essen darf, man soll natürlich das Unreine wegtun, das ist klar. So, fahren wir fort mit 1. Könige 17 und Vers 5. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bacharit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Nun, einige sagen, ja, das ist ja doch irgendwo eine mythologische Fantasie, das kann ja gar nicht sein. Natürlich kann das sein. Gott kann auf Tiere einwirken. Raben sind ohnehin sehr intelligente Tiere, nebenbei gesagt. Er wirkt auf die Tiere ein, und zwar interessanterweise haben auch Tiere einen Geist. Der Mensch hat den Geist im Menschen. Die Tiere haben auch einen Geist, und es ist auf diese Art und Weise, wie Gott auf den Geist der Tiere einwirkt. Das ist nicht das gleiche wie der Geist der Menschen offensichtlich, das ist etwas anderes, aber gleichwohl kann dadurch eine Kommunikation stattfinden. Und wir finden viele Stellen in der Bibel, wo Gott auf Tiere einwirkt und die zu etwas veranlasst und zu etwas gebraucht. Denken wir an den großen Fisch, dieses Seeungeheuer. Gott gebot diesem Fisch, diesem Seeungeheuer, Jona zu verschlingen. Und dann gebot er diesem Fisch, diesem Seeungeheuer, Jona wieder an Land zu speien. Und da gibt es viele, viele Stellen, die das zum Ausdruck bringen. Und es geschah, Vers 7, nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Und da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mache dich auf und gehe nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Nur interessanterweise, wie wir sehen werden, wusste die Witwe gar nichts davon. Es ist auch interessant, dass Gott hier Elia gebietet, zu dieser Witwe in einem heidnischen Land, in einem heidnischen Gebiet zu gehen. Und das wird nachher von Jesus Christus kommentiert in Lukas Kapitel 4. Auch hier wiederum wird etwas sehr deutlich gemacht oder hätte gemacht, erkannt werden sollen, dass es gemacht wurde. Nur die meisten hatten natürlich damals das gar nicht begriffen und wurden dann erbost, wenn sie überhaupt diese Wahrheit dessen, was da geschehen war, verstanden. Lukas Kapitel 4 und Vers 25. Da sagt Jesus Folgendes: Wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Und dann spricht er noch von anderen Dingen. Und dann heißt es hier in Vers 28, und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und dann wollten sie ihn sogar umbringen. Auch damals wurde bereits schon klar, dass Gott die Person nicht ansieht. Dass sowohl, um die Aussage zu gebrauchen, Israeliten als auch Heiden, das heißt eigentlich Völker, also nicht israelitischen Völker, berufen werden können, sogar zum Heil berufen werden können in dieser Jetztzeit, wenn Gott sie beruft, ohne Ansehen der Person. Und er kann auch Nicht-Israeliten gebrauchen, um gewisse Dinge zu tun. Es war damals so, dass die Israeliten ja gar nicht mit den Nicht-Israeliten essen wollten. Hier ein Beispiel, wo Elia sogar zu der Witwe geführt wurde, die ihm das Essen bereiten sollte. Interessant, wenn man sich diese Dinge alle anschaut, wie sich das dann entwickelt hat. Aber die Witwe, die wusste von dem nichts. Lesen wir weiter in Vers 10. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Der hätte jetzt ja auch sagen können, was nicht zu einer Witwe da im heidnischen Gebiet, da will ich nicht hin. Nee, das mache ich nicht. Nein, er hatte Gott gehorcht. Gott sagte ihm, geh dahin. Er ging dahin. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe. Die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hol mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Auch hier wiederum hätte die Witwe ja sagen können, nein, ich habe keine Zeit. Ich lese hier Holz auf, das brauche ich nämlich für meine Versorgung, die Versorgung meines Sohnes, wie wir gleich sehen werden, holte dann Wasser selbst. Nein, das war nicht die Reaktion der Witwe. Und als sie hinging zu holen, Vers 11, da rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Nun, jetzt kommt die Antwort, natürlich eine Antwort, die gerechtfertigt war im Hinblick auf ihre natürliche Situation. Sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt, interessanterweise, der Herr dein Gott, also offensichtlich schien die Witwe irgendetwas zu wissen über den Elia. Sie nennt ihn oder spricht ihn an mit jemanden, der den Herrn, seinen Gott, anbetet. So wahr der Herr dein Gott lebt, aber wie wir nachher noch sehen werden, so richtig verstanden hatte sie es auch da noch nicht. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf, ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Da war nicht mehr allzu viel Hoffnung, das war ja diese Hungersnot scheinbar in der ganzen Gegend. Und Elia aber sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Schauen Sie, die Idee, ach, man muss ja doch sterben, weil man ja vielleicht kein Essen mehr hat, oder was immer die Situation, die Umstände sein mögen, das ist Furcht. Furcht vor der Zukunft. Man kann sich nicht so richtig ausmalen und man kann nicht richtig verstehen, was die Zukunft einen bringen könnte. Und dann verzweifelt man und dann gibt man auf. Und was sagt hier Elia? Fürchte dich nicht. Aber das alleine reicht nicht. Die Furcht muss durch den Glauben ersetzt werden und auch nicht durch den theoretischen Glauben, den praktischen Glauben. Geh hin und mach's, sagt der Herr, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst, wow, zuerst auch noch, zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Und die Idee war ja nur gut. Wenn ich dir was backe, Elia, dann habe ich ja gar nichts mehr. Was soll ich dann jetzt hier meinem Sohn und mir gegenüber tun? Aber hier erklärt Elia folgendes, Vers 14. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Das war wiederum eine Prophezeiung von Elia. Hat sich die Witwe daran gehalten? Hat die das geglaubt, dass so etwas überhaupt möglich ist? Damals die Israeliten, die wurden in der Wüste für 40 Jahre lang mit Manna versorgt und haben trotzdem immer gemurrt, weil sie dachten, einer gewissen Zeit, dass Manna nicht mehr essen wollten. Dann mussten sie dann Fleisch haben, kriegten Fleisch, sind darüber hergefallen wie so gierige Wölfe und wurden natürlich dafür auch bestraft. Die Reaktion der Witwe ist ausgesprochen interessant. Vers 15. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Nicht nur hat sie ihm zunächst einmal gehorcht, sie hat auch geglaubt, dass das, was der Elia jetzt ihr gesagt hatte, in Erfüllung gehen würde und hat diesen Glauben unter Beweis gestellt, dass sie dann auch hinging und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und es heißt, sie aß und ihr Sohn Tag um Tag, Vers 16, das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, wie Elia gesagt hatte. Und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Nun, man könnte sagen, ja, aber das waren damals so diese Wundertaten von Elia, sowas gibt es ja heute nicht. Was hat uns Gott gesagt? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann werden euch diese physischen Dinge, die ihr braucht, hinzugefügt werden. Gott wird das machen. Auf welche Art und Weise er das machen wird, brauchen wir gar nicht wissen. Er hat auf sehr merkwürdige Weise hier gehandelt. Zunächst einmal hat er Raben gesagt, die sollen den Elia versorgen. Dann sagt er jetzt dieser Witwe durch Elia, versorge jetzt den Elia und dann werde ich zusehen, dass du nicht an Brot und so weiter Mangel hast. Und die Witwe hat das auch getan. Natürlich hatte Elia jetzt nicht in selbstsüchtiger Weise gehandelt. Er hat nicht gesagt, ja, also ich will zunächst einmal jetzt von dir was zu essen haben und dann kannst du dich selbst versorgen. Das war ein Test. Das war ein Test, ob die Witwe sogar in einer solchen Situation den Glauben unter Beweis stellen würde. Und sie hat es getan. Wie auch heute. Suchet zuerst nach Gott und seiner Gerechtigkeit und nach dem Reich Gottes. Wiederum das Gleiche zuerst. Das ist die Priorität. Und wenn wir das tun, dann wird Gott uns versorgen, wie auch Elia hier in diesem Falle der Repräsentant von Gott war. Und ihm musste jetzt zuerst Hilfe gegeben werden. Aber das war, wie gesagt, ein Test, es war eine Prüfung für die Witwe. Aber jetzt wird's noch schlimmer. Also zunächst einmal eine gute Prüfung, die die Witwe gut absolviert hat. Und es schien so, als ob jetzt alles wirklich seinen Gang ging. Aber jetzt passiert Folgendes in Vers 17. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau, seiner Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb, kein Atem mehr in ihm blieb. Also der starb. Aber schauen Sie, das Wort Odem im Hebräischen kann auch mit dem Wort Geist übersetzt werden. Und wie ich eben sagte, auch der Mensch hat einen Geist im Menschen, der zurück zu Gott geht, wenn der Mensch stirbt. Der aber wiedergegeben werden kann, wenn der Mensch auferweckt wird von den Toten. In physischer oder in geistlicher Hinsicht. Und hier geschah es in physischer Hinsicht, wie wir sehen werden. Also der Odem war nicht mehr in ihm oder der Geist war nicht mehr in ihm. Also der lebte nicht mehr, der atmete nicht mehr. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Ein bisschen vielleicht ein Vorwurf auch, in gewisser Hinsicht. Du bist doch der Mann Gottes. Wieso passiert das? Du bist zu mir gekommen, sagt sie hier, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Nun, wir wissen nicht, was für eine Sünde das hier war, von der sie hier sprach. Die andere Übersetzung könnte auch lauten, bist du zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Was immer hier der Fall war, sie hat an eine Sünde gedacht, ein sündhaftes Verhalten, und hat jetzt gemeint, aufgrund dieses sündhaften Verhaltens, das ich vielleicht in der Vergangenheit mal begangen habe, deswegen werde ich jetzt bestraft und mein Sohn wird getötet. Aber das war ja keineswegs der Fall. Wie wir sehen werden, auch hier ging es um eine Prüfung, um eine Glaubensprüfung, sogar auch für Elia. Und er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach. Schauen Sie, das war jetzt separat. Er wollte das jetzt nicht in Gegenwart der Mutter tun. Er ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach. Und hören Sie sich diese Aussage jetzt an. Die ist ziemlich kühn irgendwie, sehr kühn, sehr, möchte ich fast sagen, provozierend. Aber er war natürlich jetzt auch verzweifelt, wusste auch nicht, ja, was ist hier passiert? Und er rief den Herrn und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Übles an, dass du ihren Sohn tötest? Mit anderen Worten, wie Abraham zu Gott sprach, solltest du, der doch der Richter der Lebendigen und der Toten ist, der Gerechten, der Ungerechten, solltest du ungerecht richten, indem du den Gerechten mit dem Unrechten, Ungerechten umbringst, wie das der Zusammenhang war mit Sodom. Und Gott hat natürlich gesagt, nein, das würde ich keineswegs tun. Und selbst wenn man 10 Gerechte in Sodom gefunden hätte, wäre die Stadt um der gerechten Willen nicht zerstört worden. Wir wissen auch, dass Christus sagt, die Zeit wird so schlimm werden in der nahen Zukunft, die sogenannte große Trübsal. Die Tage so schlimm, sie hat es noch nie gegeben. Sie wird es auch nie wieder geben. Aber wenn die Tage nicht verkürzt würden, wenn Christus nicht kommen würde, um diese Tage zu verkürzen, so sagt er, so würde kein Mensch am Leben bleiben. Aber auch hier wiederum, um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt, damit die nicht auch umkommen. So werden also Menschen am Leben bleiben, auch sogar Ungerechte, um der Auserwählten willen, der Gerechten. Gehören Sie zu den Auserwählten? Leben Sie als jemand, der in Gottes Augen würdig ist, gerettet zu werden, sodass auch andere sogar, die vielleicht die Wahrheit noch gar nicht kennen, gerettet werden können. Vers 21. Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach. Also dreimal hat er ein herzergreifendes Gebet gesprochen. Nicht nur einmal, hat nicht nur so oberflächlich gesagt, ach Herr, ja nun, mach doch mal was hier und rette dieses Kind und bring es wieder zum Leben. Dreimal in flehender, herzergreifender Weise. Herr, mein Gott, lass das Leben in dies Kind zurückkehren. Vers 22. Und der Herr erhörte die Stimme Elias. Und das Leben, man könnte sagen, der Atem, man könnte sagen, der Geist der Menschen, kehrte in das Kind zurück. Und es wurde wieder lebendig. Es war tot. Keine Frage. Es war hier eine Auferstehung von den Toten, aber eine physische Auferstehung. Der war ja jetzt nicht irgendwo geistig auferweckt worden. Eine physische Auferstehung, wie später auch Lazarus von Christus physisch auferweckt wurde. Das Kind wurde wieder lebendig. Vers 23. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Aber die Mutter wusste, dass der Sohn gestorben war. Sie wusste, dass hier ein Wunder geschehen war, dass der Sohn wieder zum Leben erweckt wurde. Und jetzt, die Frau sprach zu Elia, Vers 24, nun erkenne ich, nun verstehe ich es wirklich. Vorher habe ich es vielleicht theoretisch erkannt. Jetzt erkenne ich es, dass du ein Mann Gottes bist. Und das Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Schauen Sie, viele verstehen das noch nicht, dass wenn man im Namen Gottes spricht, im Namen Jesu Christi, wenn man die Autorität dazu hat. Viele nehmen den Namen Jesu Christi in den Mund und haben die Autorität aber nicht dazu. Dass Gott durch einen solchen Menschen spricht. Was hat Gott den Aposteln gesagt? Wenn ihr zusammen seid, dann bin ich mitten unter euch. Er sprach die Apostel an, nicht jede Gemeinde von Kirchenmitgliedern, die noch nicht einmal ordiniert sind. Der Zusammenhang waren die Predigerschaft. Und wenn wir als Prediger uns versammeln, zum Beispiel, und zu Gott beten, im Glauben, dass er uns hört, sagen wir mal bei einer Konferenz, dann gehen wir auch davon aus, dass Gott uns hört und dass Gott uns seinen Willen offenbart in gewissen Dingen. Oder aber, dass er uns sagt, okay, wartet mal ein wenig. Das muss noch ein bisschen euch klarer werden, bevor ihr da weiter voranschreitet. Und wenn wir als Prediger eine Aussage machen im Namen Jesu Christi aufgrund der Bibel, was sagt uns denn die Bibel? Sie sagt, was ihr auf Erden bindet, das wird im Himmel gebunden sein. Oder besser übersetzt, was ihr auf Erden bindet, ist bereits schon im Himmel gebunden. Und was ihr auf Erden löst, ist bereits schon im Himmel gelöst. Mit anderen Worten, Gott gibt uns seine Erkenntnis, um gewisse Dinge auszusagen. Und es heißt ja auch im Johannesbrief, wenn wir jemandem sagen, deine Sünden sind dir erlassen, sind sie dir erlassen. Und wenn wir einem sagen, deine Sünden sind nicht erlassen, dann sind sie nicht erlassen. Das heißt nicht, dass wir die Kraft, die Macht, die Autorität hätten, Sünden zu vergeben oder zu erlassen. Alleine das kann nur Gott. Aber Gott gibt uns die Erkenntnis, ob jemand bereut hat. Denn nur aufgrund von Reue kann es zur Sündenvergebung kommen. Und manchmal gibt er uns auch die Erkenntnis vor vielen anderen Nicht-Ordinierten, ob jemand den Heiligen Geist hat. Und das kann auch nur mit der Zeit klar werden. Okay, wir taufen Leute und wir sagen aber den Leuten immer, es ist eure Verantwortung. Ich kann nicht in euer Herz blicken. Aber wenn ihr mir natürlich gewisse Dinge verschweigt, die, wenn ich sie gewusst hätte, nicht dazu geführt hätten, dass ich euch getauft hätte. Okay, das ist eine Sache, aber Gott weiß es. Gott weiß es. Und nach einer gewissen Zeit wird es dann auch deutlich, ob eine Taufe gültig war, in dem Sinne, dass jemand den Heiligen Geist erhalten hat oder nicht. Und das wird dann eine Erkenntnis sein, die einem Gott gibt aufgrund der Früchte, aufgrund der Entwicklungen im Leben eines Menschen. Lesen wir jetzt weiter das interessante Geschehnis auf dem Berge Karmel in Kapitel 18 und in Vers 1. 1. Könige 18 und Vers 1. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr, geh hin und zeige dich ab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Nur wir wissen bereits schon, was geschehen würde. Jakobus hat es uns bereits ja schon gesagt. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Denn als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, also diese schreckliche Frau hat also alle Propheten oder viele der Propheten Gottes umgebracht, da nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50, da 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und Ahab sprach zu diesem Obadja, ziehe durchs Land zu allen Wasserquellen und Bächen, ob wir Gras finden und die Rosse und Maultiere erhalten könnten, damit wir keines der Tiere töten müssen. Und sie teilten sich ins Land, dass sie es durchzogen, und Ahab zog allein auf dem einen Weg, und Obadja auch allein auf dem anderen Weg. Und als nun Obadja auf dem Wege war, siehe, da begegnete ihm Elia. Und als er ihn erkannte, da fiel er auf sein Antlitz und sprach, bist du es, Elia, mein Herr? Vers 8, er sprach, ja. Geh hin und sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Obadja aber sprach, was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hände Ahabs geben willst, dass er mich töte? So wahr der Herr dein Gott lebt, es gibt kein Volk noch Königreich, wohin mein Herr nicht gesandt hat, dich zu suchen, um dich zu töten. Und wenn sie sprachen, er ist nicht hier, nahm einen Eid von dem Königreich und Volk, dass man dich nicht gefunden hätte. Vers 11, und nun sprichst du, gehe hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Wenn ich nun hinginge von dir, achten Sie auf diese wichtige Stelle, auf die werden wir noch zu sprechen kommen, so könnte dich der Geist des Herrn hinwegnehmen und ich wüsste nicht wohin. Wieso sagt Obadja dies? Hatte er bereits schon eine Ahnung, dass das in der Zukunft geschehen würde? In jedem Falle eine sehr ausdrucksreiche Bemerkung. Und wenn ich dann käme und sagte es Ahab an und er fände dich nicht, so tötete er mich. Und doch fürchtet dein Herr den Knecht von seiner Jugend auf. Und schauen Sie, auch hier wird diese Furcht, diese Ehrfurcht vor Gott durch Taten unter Beweis gestellt. Es ging nicht nur darum, dass der Obadja sagte, ach ja, ich fürchte Gott, Punkt, Schluss, aus. Nein, er bewies durch die Art und Weise, wie er lebte, dass er in der Tat Gott sehr respektierte. Vers 13, ist meinem Herrn Elia nicht angesagt, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn, also achten Sie darauf, von den Propheten des Herrn, es waren also göttliche Propheten, die im Namen Gottes sprachen, von denen habe ich 100 versteckt, hier 50, da 50, in Höhlen, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und nun sprichst du, Vers 14, gehe hin, sage deinem Herrn, Elia ist da, dann wird er mich töten. Und Elia aber sprach, Vers 15, so wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, ich will mich ihm heute zeigen. Und antworten, habe keine Angst jetzt, dass ich dann nicht mehr da bin, wenn ich aufgefordert werde, zu ihm zu kommen. Nein, ich werde mich ihm zeigen. Du brauchst keine Angst zu haben um dein Leben. Der Obadja hätte nach wie vor sagen können, oh, das ist mir zu riskant hier, also das geht ein bisschen weit. Nein, nein, er hat wiederum Elia gehorcht und geglaubt und diesen Glauben unter Beweis gestellt. Und da ging Obadja hin. Vers 16, Ahab entgegen und sagte es ihm an. Und Ahab ging hin, Elia entgegen. Und als Ahab Elia sah, da sprach Ahab zu ihm, bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? Keine sehr freundliche Anrede. Er aber sprach, Vers 18, also Elia sprach, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und du den Baalen nachgelaufen bist. Machen wir mal eine Pause, eine Gedenkpause. Stürzen wir uns, unsere Familie, unsere Freunde, unsere Nachbarn ins Unglück, weil wir die Gebote Gottes verlassen und den Baalen folgen? Welche Baale sind hier gemeint? Nun, der Sonnengott Baal und natürlich Asherah, die in der Mythologie Frau von dem Baal, möglicherweise auch Mutter, die dann den eigenen Sohn geheiratet hat. Das waren alles Sonnengötter. Das waren in diesem Fall mit Astarte oder Asherah auch Mondgötter. Da kommen heute die Feste von Weihnachten und Ostern her. Das waren Feste, die ursprünglich diesen Göttern geweiht waren. Astarte, Asherah hat heute auch den Namen Ostara oder Ostern. Nun, wir halten diese Feste, sagen wir einmal, und stürzen dadurch unsere Familie ins Unglück, weil wir durch unser falsches Verhalten denen dann auch mehr oder weniger Anlass geben, diesem Verhalten zu folgen. Wir verlassen die Gebote Gottes, wir halten den Sabbat nicht, wir halten die heiligen Festtage Gottes nicht, diese 7 Festtage, die ganz klar und deutlich in der Bibel erwähnt sind, für heute uns verbindlich sind. Und wir tun es nicht, weil wir, was weiß ich, Angst haben vor den anderen, uns schämen, die Worte Gottes in unserem Leben durchzuführen, meinen, ja, wenn wir jetzt aber zum Beispiel den Sabbat halten würden, würden wir unseren Job verlieren, könnten dann ja in keinster Weise mehr uns versorgen, andere versorgen, vielleicht wenn wir ein Mann sind, unsere Familie versorgen, unsere Frau versorgen, unsere Kinder versorgen. Ja, wenn die Witwe damals so gedacht hätte im Falle von Elia, dann wäre nichts von dem geschehen. Dann hätte sie mit Sicherheit letztendlich kein Brot mehr gehabt, kein Wasser mehr gehabt, sie wären gestorben. Ohne dass Elia sie auferweckt hätte. Schauen Sie, wo ist unser Glaube? Nicht nur daran, dass Gott seine Versprechen an uns, an unserem Leben erfüllt, sondern auch, was ist unsere Besorgnis für andere? Haben wir diese Besorgnis für andere? Haben wir Liebe für andere, dass wir sagen, wenn wir jetzt falsch handeln und die anderen sehen das, dann handeln die natürlich dann auch falsch, vor allen Dingen, wenn sie meinen, dass ich jetzt ein bekehrter Christ bin. Vielleicht glauben sie das nicht so unbedingt, aber dass wir irgendwie anders sind als andere, ja, das haben sie möglicherweise doch schon ein bisschen begriffen, vor allen Dingen, wenn wir zu viel sprechen und denen zu viel sagen, versuchen andere zu bekehren, ohne uns selbst bekehren zu wollen. Aber schauen Sie, wie das alles zusammenhängt. Und so sagte Eliahu jedem Ahab, du hast Israel ins Unglück gebracht, weil ihr des Herrn Gebote verlassen habt und den Baalen nachgelaufen seid. Vers 19, wohlan, so sende nun hin. Und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berge Karmel und die 450 Propheten Baals. 450 Propheten Baals. Und auch die 400 Propheten der Asherah. Also es war eine Menge von falschen Propheten, falschen Dienern, die im falschen Bewusstsein, sagen wir einmal, das Falsche lehrten. Heute gibt es viele, viele kirchliche Organisationen, christliche Organisationen. Ich meine, von den nicht-christlichen Organisationen will ich erst gar nicht reden. Viele sogenannte christliche Organisationen, die viele Propheten oder Prediger oder Geistliche oder was immer haben, die alles Falsche lehren, die den Mitgliedern lehren und anderen, die zuhören, ja, ihr müsst zum Beispiel Weihnachten halten, das ist ein Gedenktag an die Geburt Christi, obwohl Christus in keinster Weise am 25. Dezember geboren sein kann. Oder ihr müsst Ostern halten, das ist wiederum ein Gedenktag an die Kreuzigung und die Auferstehung Christi, obwohl Christus in keinster Weise an einem Freitag gekreuzigt worden sein kann, an einem Sonntag auferstanden sein kann. Warum nicht? Weil er gesagt hat, er würde 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein. Und nach diesen 3 Tagen und 3 Nächten auferweckt werden. Und sie können nicht eine Zeitspanne von 3 Tagen und 3 Nächten in Freitag bis Sonntagmorgen bringen. In unserer Broschüre steht das in der Bibel. Die Mysterien im Buch der Offenbarung gehen wir ein wenig darauf ein, aber noch mehr in unserer Broschüre über Jesus Christus. Das sollten Sie einmal lesen, um sich darüber klar zu werden, dass diese ganzen Ideen, die Sie da haben, nichts weiter sind als Mythologien, die in keinster Weise mit dem übereinstimmen, was uns Christus, was uns Gott in seiner Bibel sagt. Aber die hatte auch noch 400 Propheten, diese Aschera, die vom Tisch Isabels aßen. Vers 20. Und so sandte Ahab hin zu allen Israeliten und versammelte die Propheten auf dem Berge Karmel. Vers 21, auch wiederum eine kritische, wichtige Stelle. Und da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott? So wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Warum nicht? Denn die hatten keine Antwort. Sie wussten, dass sie das taten. Sie gaben vor, den wahren Gott anzubeten und beteten gleichzeitig die Baalsgötzen an und lebten eine Lebensweise, die mit dem, was Gott von uns verlangt, in keinster Weise etwas zu tun hatte. Und wie sieht das heute aus mit sogenannten Namenschristen? Die machen genau das Gleiche. Was sagte Christus? Vergeblich dient ihr mir. Oder er könnte auch sagen, vergeblich betet ihr mich an. Wir beten Gott den Vater an, aber im Namen Jesu Christi. Wenn ihr eure Überlieferungen haltet, eure Traditionen und dabei die Gebote Gottes übertritt und übertretet. Genau das tun heute die meisten sogenannten Christen. Die übertreten die Gebote Gottes. Sie halten den Sabbat nicht, sie halten die heiligen Festtage nicht. Aber sie halten dafür die Überlieferungen, die Traditionen, die ihnen gegeben worden waren durch ihre Kirche. Weihnachten, Ostern, Neujahr und all diese merkwürdigen Feste, die mit dem wahren Gott in keinster Weise etwas zu tun haben. Vergeblich dient ihr Gott, sagt Christus, wenn ihr das tut. Genauso hier. Diese Menschen, die meinten vielleicht, sie könnten diesen Synkretismus in Gang setzen, diese Idee, man kann christliche und heidnische Dinge miteinander verbinden und man kann es nicht. Gott akzeptiert einen solchen Gottesdienst nicht. Es ist Götzendienst für ihn. Ganz egal, wie man es betiteln will. Tun wir das heute? Sagen wir mal, wir sind gar keine Namenschristen, wir sind wahre Christen. Haben wir nach wie vor in unserem Leben das Bedürfnis, falsche Dinge mit richtigen Dingen zu verbinden und dann zu meinen, wir könnten gleichwohl auf diese Weise ins Reich Gottes eingehen? Oder hinken wir auf beiden Seiten? Wir wissen ganz genau, wir tun hier etwas in unserem Leben, das dürfen wir nicht tun. Das ist verboten. Aber wir tun es doch, weil, warum, wieso? Nun gut, es hört sich ja gut an, es fühlt sich auch gut. Das ist der Genuss der Sünde, obwohl natürlich es im Hebräerbrief heißt, es ist ein vorübergehender Genuss der Sünde. Aber das tut man. Oder die Menschen, die da jetzt berufen werden, vielleicht auch nicht berufen werden, gemeint haben, berufen worden zu sein, die werden durch die Lüste, die Leidenschaften der Welt abgelenkt von dem, was sie tun sollten, was immer es sein mag. Wenn Sie in dieser Kategorie stecken, dann hören Sie schleunigst auf beiden Seiten zu hinken. Sie werden auf diese Weise das ewige Leben nicht erlangen. Sie werden auf diese Weise das ewige Leben, wenn Sie den Heiligen Geist Gottes empfangen haben, verlieren. So wichtig ist das, dass Sie das begreifen. Sie können nicht den Weg der Sünde begehen und gleichzeitig meinen, sie könnten doch dann noch ins Reich Gottes kommen. Und je länger sie es tun, umso schwieriger wird es werden, für sie zu bereuen. Und Reue heißt nicht nur, ach, es tut mir leid. Reue heißt, den anderen Weg gehen. Aufhören, was falsch ist. Den richtigen Weg zu gehen. Das ist das, was hier Elia das Volk fragt. Und die sagten nichts. Die konnten ja auch gar nichts sagen. Die wussten ja ganz genau, was der Elia hier von sich gibt. Das ist ja so genau, wie wir es tun, wie wir leben. Wir leben total verkehrt. Aber sie wollten sich nicht ändern. Schauen Sie, sie wollten sich zunächst einmal nicht ändern. Vielleicht haben sie jetzt angefangen, ein bisschen nachzudenken. So diese Gedenkpause einzulegen. Na, vielleicht mal sehen. Aber dann mal sehen, was passiert. Vers 22. Da keine Antwort kam. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Nun, das war nicht so ganz richtig. Der hatte ja bereits vorher schon gehört von Obadja, der hatte so 100 Propheten des Herrn verborgen. Aber manchmal, wenn man in einer solchen Situation steckt, dann meint man, man ist ganz alleine. Da ist keiner mehr da, der einem hilft, der einem beisteht. Ach, ich bin ganz alleine, und wie wir nachher auch sehen werden, das hat dann auch ein bisschen zur Depression geführt bei ihm. Er sagt hier: Ich bin ganz alleine übrig geblieben als Prophet des Herrn. Aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Und wir sagen können, und noch weitere 400 Propheten von der Astarte, der Aschera. So gebt uns nun zwei junge Stiere, Vers 23, und lasst sie wählen, einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich einen anderen Stier herrichten und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Also er hat das klar und deutlich gemacht: Ihr wählt mal diese Stiere aus. Nicht, dass er nachher sagt: Ja, ich habe diesen Stier ausgewählt, weil ich da ganz Besonderes über den wusste. Nein, nein, ihr macht das. Ihr wählt aus und dann entscheidet ihr, wer für wen gelten soll, welcher Stier. Vers 24. Und ihr ruft den Namen eures Gottes an, ich aber will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das ist recht. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert. Und Elia sprach zu den Propheten Baals, Vers 25. Wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Nun, diesen Baal gab es ja nicht. Aber es gab natürlich und gibt natürlich Dämonen. Und diese Dämonen sind auch sehr machtvoll und sehr kräftig. Und die hätten natürlich hier eingreifen können und vorgeben können, sie würden jetzt als Baal zu den Menschen sprechen. Aber schauen Sie, das ließ Gott jetzt nicht zu. Und Dämonen können nur etwas tun, so lange und so weit, wie Gott es zulässt. Als damals Satan den Hiob plagen wollte, musste er zunächst einmal diese Erlaubnis davon von Gott erhalten. Und Gott erlaubte ihm damals dies zu tun, um den Hiob aufzuwecken in geistlicher Hinsicht, ihm zu zeigen, wo er sich ändern musste. Aber hier ließ es Gott eben nicht zu. Und weil er es nicht zuließ, konnten die gar nichts machen. Und so war es still. Sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten, Vers 27. Und als es nun Mittag wurde, da verspottete sie Elia und sprach: Ruft laut, ruft laut, er ist ja ein Gott, er ist in Gedanken, hat zu schaffen. Oder er ist über Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Hört sich sehr lustig an, nicht wahr? Wissen Sie, dass viele sogenannte Christen und manche, die sogar auch wahre Christen sind, in gewisser Weise auch so über den wahren Gott denken? Was meine ich damit? Was ich damit meine, ist, dass manche denken, uns könnte aufgrund von Zeit und Zufall etwas Übles widerfahren. Denn der wahre Gott ist ja in Gedanken. Oder er hat anderweitig zu tun. Oder er ist über Land. Oder er ist nicht anwesend. Oder er hört nicht zu und sieht nicht zu. Und der schläft vielleicht ein wenig. Schläft vielleicht, das würden vielleicht viele nicht sagen. Aber die Idee ist, wenn uns etwas Schlimmes widerfährt, sagen wir mal, wir haben jetzt auf einmal einen Autounfall, dass jemand in uns hineinfährt und vielleicht uns sogar verletzt oder sogar auch tötet. Ach, das ist wegen Zeit und Zufall geschehen. Damit hat Gott nichts zu tun. Schauen Sie, wie damit die Kraft und die Macht von Gott in gewisser Weise nicht nur beeinträchtigt wird, sogar verleugnet wird. Schauen Sie, es geschieht uns nichts, was Gott nicht zulässt. Es geschieht uns nichts, von dem Gott nicht weiß. Es geschieht uns nichts im Bruchteil einer Sekunde, was Gott nicht hätte verhindern können, wenn er es gewollt hätte. Unsere Broschüre über menschliches Leid geht auf die falsche Lehre ein, dass aufgrund von Zeit und Zufall wahre Christen zum Beispiel sterben könnten. Das ist dann ein großes Problem, denn okay, jetzt sind wahre Christen gestorben. Gott hat davon jetzt nichts gewusst irgendwo, konnte nicht eingreifen, ging zu schnell. Ja, was macht er jetzt mit denen? Kommen die jetzt nach wie vor in die erste Auferstehung? Vielleicht ist Gott sich nicht so ganz sicher, ob die jetzt sich bewährt haben oder nicht. Schauen Sie, das ist ja eine paradoxe Idee. Nein, Gott weiß ganz genau, wenn jemand ein wahrer Christ ist und stirbt, dann hat Gott es so bestimmt. Und dann geht dieser Christ in den Schlaf ein und wartet auf die Auferstehung von den Toten. In der nächsten Sekunde seines Bewusstseins wird er auferweckt von den Toten zu einem Geistwesen. Aber hier schauen wir diese Idee uns an, wie die Elia den Götzendienern hier zum Ausdruck bringt. Ja, das ist ja ein Gott, aber der hat vielleicht zu tun und der schläft oder was immer. Vers 28. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Das ist so eine interessante Aussage. Das war so eine Praxis von vielen heidnischen Völkern. Die ritzten sich mit Messern und Spießen. Im Neuen Testament finden wir verschiedene Stellen, wo dämonisch besessene oder zumindest dämonisch beeinflusste Menschen sich sehr häufig selbst verletzt haben. Heute könnte man an Cutting denken. Das ist ja auch bei Teenagern leider sehr populär, dass man sich selbst da irgendwo so Stiche da oder so Ritze da zufügt. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist absolut total ungöttlich, so etwas zu tun. Aber nicht nur das. Behalten Sie Ihren Finger in 1. Könige und kehren wir zu 3. Mose einmal zurück, Kapitel 19. 3. Mose 19. Und lesen wir einmal in Vers 28. 3. Mose 19 und Vers 28. Ihr sollt um eines Toten willen an eurem Leibe keine Einschnitte machen, noch euch Zeichen einritzen. Ich bin der Herr. Nun, wo es hier heißt, noch euch Zeichen einritzen, übersetzen viele auch, ihr sollt euch nicht tätowieren. Und das ist hier genau damit gemeint. Es geht hier um Tätowierungen. Die Anmerkung bei Schlachter bringt das aus. Die Elberfelder Bibel schreibt, geätzte Schrift oder tätowierte Schrift. Die Hoffnung für alle sagt, macht euch keine Tätowierungen. Schauen wir uns 5. Mose 14 an. 5. Mose 14 und Vers 1. 5. Mose 14 und Vers 1. Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Ihr sollt euch um des Toten willen nicht wundritzen, noch Kahlscheren über den Augen. Nicht wundritzen. Die Lutherbibel 2009 schreibt, ihr sollt euch keine Einschnitte machen. Aber es geht nicht nur um den Toten. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt aufgrund des Toten trauert. In 3. Mose 19 werden ja zwei Verbote zum Ausdruck gebracht. Zunächst einmal, man soll sich um des Toten willen keine Einschnitte machen, aber man soll sich dann auch nicht tätowieren. Es geht dann nicht unbedingt um den Toten. Und in 1. Könige, was wir gerade gelesen haben, da ging es ja gar nicht um Tote. Da ging es darum, die wollten aufgrund dieser Handlungsweise ihren Gott dazu bringen, sich erkenntlich zu zeigen. Aber was das für uns heute bedeutet, ist, dass wir absolut Tätowierungen ablehnen. Das ist klar und deutlich im Sinne dieser Stellen so zu verstehen. Man soll sich nicht tätowieren lassen, Einritze machen in seinem Körper und dann die damit Farben ausfüllen. Diese Farben, die man da nebenbei erhält, sind sowieso auch sehr giftiger Natur. Die bleiben dann im Körper. Nun, wenn einer natürlich sich hat tätowieren lassen, bevor er zur Wahrheit kommt, da kann man nicht allzu viel daran tun. Das ist verständlich und das ist klar. Wir würden niemandem sagen, ja, du kannst nicht zur Kirche kommen, weil du jetzt tätowiert bist. Es geht mir darum, man soll sich aber nicht tätowieren lassen, wenn man die Wahrheit erkannt hat. Und gleichwohl meint, das könne man ohne weiteres tun. Da sind die Stellen hier eindeutig. Man soll es nicht tun, es ist ein Verstoß gegen Gott. Es ist eine aus dem Heidentum, aus dem Götzendienst, aus dem Dämonischen herkommende Praxis. Und damit wollen wir doch nichts zu tun haben. Nun lesen wir weiter. Vers 29. Als aber der Mittag vergangen war, 1. Könige 18, Vers 29. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung. Um Verzückung. Nun, auch gibt es heutige religiöse Organisationen, wo man da so in Verzückung gerät. Dann wälzt man sich auf dem Boden herum und dann spricht man da in anderen Zungen und so weiter und so fort. Das ist nicht göttlich. Das ist alles im Zusammenhang hier gesehen dämonisch. Aber die gerieten in Verzückung. Bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Man weiß jetzt nicht, was die da genau getan haben. Stell dir mal vor, die wälzen sich auf dem Boden rum und haben sich dann mehr und mehr dann selbst verletzt und was weiß ich nicht alles. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Und da sprach Elia zu allem Volk, Vers 30, kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, da baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Also die meinten zwar, die würden Gott verehren und haben sogar den Altar zerbrochen. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen. Israel, die Bezugnahme auf den Namen Gottes. Was er hier deutlich machte, ist, das gilt jetzt für alle, für das gesamte Volk Israel, was ich jetzt tue. Und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar hier einen Graben, so breit wie für 2 Maß Aussaat, und richtete das Holz zu und zerstückelte den Stier und legte ihn aufs Holz. Und Elia sprach. Damit war es noch nicht getan. Er wollte deutlich machen, was jetzt geschieht, ist absolut ein Eingreifen Gottes. Holt 4 Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach, tut's noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach, tut's zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. 3 Mal hatte nebenbei gesagt Elia auch zu Gott gebetet, den Sohn der Witwe wieder aufzuerwecken. Und das Wasser lief um den Altar her und der Graben wurde auch voll Wasser. Manchmal ist es eben wichtig, nicht nur einmal um etwas zu beten. Hier hat er es 3 Mal getan. Wir werden noch später sehen, dass er es an anderen Stellen noch viel mehr und viel öfters getan hat. Und als es Zeit war, Vers 36, das Speisopfer zu opfern, da trat der Prophet Elia herzu und sprach. Und sprach deutlich, sodass alle es hören konnten. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Eine sehr wichtige Aussage. Der Elia hatte die Funktion, dazu beizutragen, dass sich das Herz des Volkes wieder zu Gott kehren würde. Denken wir daran, darauf werden wir noch zu sprechen kommen in der nächsten Predigt. Das Volk sollte erkennen, dass du Herr Gott bist und ihr Herz sich wieder zu Gott kehrt. Und da, Vers 38, fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Absolutes Wunder hier. Das war total mit Wasser übersät und gleichwohl kommt das Feuer. Und das Wasser konnte da nichts tun. Und als das Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Jetzt erkannten sie ihn. Blieben sie dann bei der Anbetung Gottes, das gesamte Volk? Sehr die Frage. Aber in diesem Augenblick erkannten sie ihn. Erkannten sie, dass es in der Tat Gott war, der wahre Gott ist. Und Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie da selbst. Nun, das ist jetzt eine sehr interessante Stelle. Und viele verstehen das auch nicht so unbedingt, was hier geschah. Der Elia, der vollstreckte das Todesurteil Gottes. Das war nämlich ein Todesurteil, das jetzt von Gott ergangen war. Auch die Tatsache, dass er jetzt hier den Elia klar und deutlich als den Knecht Gottes identifiziert hat, dass er dem Elia geantwortet hat, dass die Baalspriester eben keine Antwort erhielten. Schauen Sie, der Samuel, der hatte damals etwas Ähnliches getan. Als der Saul sich geweigert hatte, den Agag, diesen König von den Amalekitern, umzubringen, obwohl er den Befehl erhalten hatte, von Gott es zu tun, dann hat der Samuel dieses Todesurteil an Agag vollstreckt. Halten Sie Ihren Finger wieder hier, in 1. Könige. Schauen wir uns kurz 1. Samuel an. Hier, Samuel war in diesem Augenblick das Werkzeug von Gott dazu ausersehen, dies zu tun. 1. Samuel 15 und angefangen in Vers 32. Wo wir lesen, und Samuel sprach, bringt Agag, den König von Amalek, zu mir. Nun, die Amalekiter war ein grausames Volk, nebenbei gesagt. Und Agag ging hin zu ihm in Fesseln und sprach, wahrlich, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Der dachte, der ist jetzt also sicher. Samuel aber sprach, wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter der Kinder beraubt sein unter den Frauen. Und Samuel hieb den Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Das war hier die gleiche Situation. Er hat auch dieses Gottesurteil, diese Strafe Gottes an diesen grausamen König vollstreckt. Durfte er das? Er hatte den Auftrag erhalten. Durfte der Elia das? Er hatte den Auftrag erhalten von Gott. Was sagte das Gesetz des Alten Testamentes? Ich meine, heute ist es nicht so, dass wir als Christen jetzt hingehen sollen da und dann Leute irgendwo zu massakrieren, weil wir meinen, die haben jetzt den Tod verdient. Wir halten uns davon fern, das ist nicht unsere Aufgabe heute. Es wird aber unsere Aufgabe sein, wenn wir als wiedergeborene Geistwesen im Reich Gottes sein werden. dann werden wir zusammen mit und unter Christus jede Rebellion zunichte machen. Aber hier schauen wir uns 5. Mose Kapitel 13 einmal näher an. 5. Mose 13 und lesen wir angefangen in Vers 2. 5. Mose 13 und Vers 2. Wenn ein Prophet oder Träumer in deiner Mitte aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt und das Zeichen und Wunder tritt sogar ein, von dem er dir gesagt hat, und er spricht, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die ihr nicht kennt, und ihnen dienen, das ist genau das, was diese Propheten von Baal und Isabel ja getan haben, der Astarte, so sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers, denn der Herr, euer Gott, versucht euch oder prüft euch, stellt euch auf die Probe, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Mit anderen Worten, jetzt kommt jemand zu ihnen und der macht vielleicht sogar irgendetwas, was sie nicht erklären können. Und er sagt aber, hört doch auf, diesen Gott anzubeten, der von euch verlangt, den Sabbat zu halten, die heiligen Tage, haltet doch Weihnachten und Ostern und so weiter und so fort. Gott mag sie hier auf die Probe stellen, um zu sehen, wie sie reagieren. Dem Herrn, Vers 5, eurem Gott sollt ihr folgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er Aufruhr gepredigt hat gegen den Herrn, euren Gott, der euch aus Ägyptenland geführt und dich aus der Knechtschaft erlöst hat. Mit anderen Worten, er hat uns aus der Knechtschaft der Sklaverei, der geistlichen Sünde erlöst. Ich habe ja letztlich eine Predigt gegeben mit der Frage, sind Sie ein Opfer sexueller Sünden? Wenn Sie sich noch nicht angehört haben, sollten Sie sich anhören. Ich glaube nämlich, für viele von Ihnen trifft das zu. Auch wenn Sie das nicht irgendwie anerkennen wollen. Vielleicht wollen Sie die Predigt deshalb nicht hören, weil Sie sich sagen, ich will das jetzt gar nicht hören, denn ich weiß ja schon, was der Herr Link mir da sagt und ich will ja da nicht weg von dieser sexuellen Abhängigkeit. Nein, der wollte euch verführen und weil er dich von dem Wege abbringen wollte, auf dem du wandeln sollst, weg von den sexuellen Sünden, wie der Herr dein Gott geboten hat, auf dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Schauen Sie, das war ein Gottesurteil, das hier der Elia vollstreckt hat. Auch in Kapitel 17, 5. Mose 17, lesen wir einmal in Vers 2. 5. Mose 17 und in Vers 2. Wenn in deiner Mitte, in einer deiner Städte, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, jemand gefunden wird, Mann oder Frau, der da tut, was dem Herrn deinem Gott missfällt, dass er seinen Bund übertritt und hingeht und dient anderen Göttern und betet sie an. Es sei Sonne oder Mond oder das ganze Heer des Himmels, was ich nicht geboten habe. Heute schwelgen wir in Horoskopen und Astrologie und diesem Quatsch. Und es wird dir angezeigt und du hörst es. So sollst du gründlich danach forschen. Und wenn du findest, dass es gewiss wahr ist, dass solch ein Gräuel in Israel geschehen ist, so sollst du den Mann oder die Frau, die eine solche Übeltat begangen haben, zum Tor hinausführen und sollst sie zu Tode steinigen. Vers 6. Auf zwei oder dreier Zeugen Mund soll sterben, wer des Todes wert ist, aber auf nur eines Zeugen Mund soll er nicht sterben. Und die Hand der Zeugen soll die erste sein, ihn zu töten und danach die Hand des ganzen Volkes, dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Und wie gesagt, wir tun das heute natürlich in Gottes Kirche nicht, dass wir jemanden steinigen. Aber was wir tun, wenn solche Gräueltaten geschehen und es wird uns zur Kenntnis gebracht, der Predigerschaft, in den meisten Fällen ist die Predigerschaft die Letzte, die davon erfährt. Das ist eine sehr schlimme Sache, denn wir müssen davon erfahren, wir müssen dann eingreifen auf zwei oder drei Zeugen Mund und müssen dieser Situation nachgehen und werden das auch tun. Und einige meinen, wir tun es nicht, weil die keine Ahnung haben, was in den Kulissen vor sich geht. Und kommen dann mit irgendwelchen dummen Erklärungen daher, warum sie zum Beispiel jetzt die Kirche Gottes verlassen müssen, weil wir tun ja nichts. Die haben keine Ahnung. Aber wir wollen mit Geduld und mit Barmherzigkeit einer Sache zunächst einmal nachgehen und aber auch sicherstellen, dass wir die Wahrheit haben und die Fakten haben. Und dann werden wir eingreifen, wenn es zu keiner Reue kommt. Aber wie gesagt, andere, die sind zu vorschnell. Die wollen das alles so anders regeln. Das sind Leute, die auch in Selbstgerechtigkeit schwelgen und meinen, sie müssten das alles besser verstehen und könnten es besser verstehen. Und die Predigerschaft, die weiß ohnehin nicht, was sie tut. Schauen Sie, hier geht es darum, dass der Elia dieses Urteil jetzt vollstreckt hat. Man darf auch nicht vergessen, dass ja die Isabel, die Propheten des Herrn, die meisten von denen umgebracht hat. In Gottes Augen war das jetzt die Strafe, dass die jetzt auf diese Propheten, die jetzt im Namen von Isabel und auch im Namen von der vom Baal, von Ahab da prophezeiten, dass die also auch insoweit dann ihre gerechte Strafe erhielten, denn die haben ja aller Wahrscheinlichkeit nach die Isabel dazu beeinflusst, dass die Propheten des Herrn umgebracht wurden. Und nun lesen wir weiter in Vers 41. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Nachdem das jetzt hier geschehen ist, der Ahab, der war scheinbar irgendwo da tatenlos dabei. Man sieht so eine gewisse Schwäche auch bei dem Ahab. Der hätte ja auch eingreifen können, aber da hat er sich jetzt nicht getraut. Jetzt blieb er tatenlos dabei. Und jetzt sagte Elia zu ihm, hier, zieh dich an, es wird regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, denn der Elia hat ja gesagt, iss und trink. Der tat jetzt genau das, was der Elia ihm gesagt hatte. Da ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener, gehe hinauf und schaue zum Meer hin. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hinauf. Und so geschah es 7-mal. Nun, während dieser Zeit hat offensichtlich Elia gebetet. Der hat auch nicht aufgehört zu beten. Gott hatte inspiriert zu sagen, okay, jetzt wird es gleich regnen. Und jetzt betete er zu Gott. Hätte ja sagen können, okay, Gott, du hast ja bereits schon gesagt, es wird jetzt gleich regnen, brauche ich jetzt ja nicht unbedingt zu beten. 7-mal hat er zu Gott gebetet. Und beim 7. Mal sprach er, Vers 44, siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer, wie eines Mannes Hand. Und jetzt wusste natürlich Elia, okay, jetzt wird's passieren. Elia sprach, geh hinauf, sage Ahab, spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Kleine Wolke. Nicht wahr? Aber Elia wandelte nicht im Schauen, er wandelte im Glauben. Er wusste, das ist jetzt der Punkt. Und ehe man sich's versah, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Eine lange, lange Strecke. Der Ahab, der fuhr im Wagen, der Elia, der lief zu Fuß. Das hatte er deshalb tun können, weil jetzt Gott ihm die Kraft gab, es zu tun. Nun, wir haben noch ein paar Minuten. Ich möchte mit der weiteren Stelle hier noch fortfahren, bevor wir dann auf die weiteren Ergebnisse und Ereignisse uns konzentrieren. In 1. Könige 19, angefangen Vers 1. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Und da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Nun, das war an sich vorauszusehen. Das war ja doch vorauszusehen. Aber Elia hat es scheinbar nicht vorausgesehen. Und jetzt bekam er Angst. Und jetzt wurde er auch sehr deprimiert. Wie, das lässt jetzt Gott so in meinem Leben, nachdem ich so viel jetzt für ihn getan habe? Nachdem Gott so auf wundersame Weise, so kraftvolle Weise durch mich gewirkt hat, jetzt lässt er zu, dass die Isabel mich tötet? Vers 3. Und da fürchtete er sich, machte sich auf, lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Totale Depression, Selbstmordkandidat. Nach alledem, was geschehen war in seinem Leben, denken Sie manchmal so. Ach, was habe ich alles doch aufgegeben für die Wahrheit und jetzt geht's mir so schlecht. Geht mir schlechter als vorher. Ach Gott, ich glaube, ich habe einen falschen Weg, bin den gegangen oder lass es doch irgendwie an mir vorübergehen oder nimm mein Leben oder was immer. Aber das ist nicht der Plan, den Gott für sie hat. Wenn Gott sie beruft, dann hat er einen Plan für sie. Und der Plan ist der, dass sie der Berufung getreu leben und zur Vollendung gelangen, damit sie ins Reich Gottes eingehen können, wenn Christus zurückkommt. Meinen Sie, sie wüssten das besser als Gott? Einige meinen das und die geben dann auf. Der Elia in diesem Falle, der hatte totale Depression. Vers 5, er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, stehe auf und iss. Nun, das heißt, der Engel des Herrn, das könnte hier in der Tat sogar Christus gewesen sein, der hin und wieder als der Engel oder Bote des Herrn, nicht, dass Christus ein Engel gewesen wäre. Er war immer schon der Sohn Gottes, die zweite Person innerhalb der Gottfamilie. Aber er war derjenige, der direkt mit den Menschen verkehrte. Er war der Fels, den Israeliten folgte, als sie aus Ägypten herausgebracht worden sind. Er war derjenige, der versucht wurde von den Israeliten in der Wüste. Oder ich will mal sagen, auf die Probe gestellt wurde. Er war derjenige, der direkt mit den Israeliten umging. Nicht Gott der Vater. Christus sagte später selber, niemand hat jemals die Stimme Gottes des Vaters gehört oder seine Gestalt gesehen. Und Christus, der Gott des Alten Testamentes, der Herr, hat sich ja Mose offenbart und sogar auch in seiner verherrlichten Gestalt gezeigt. Aber Mose konnte ihn nur von hinten anschauen. Es kann also hier in der Tat Christus selbst gewesen sein, aber wie auch immer. Der kam zum zweiten Male wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise wiederum 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berge Gottes, dem Horeb. Zunächst hatten wir gelesen, dass er aufgrund der Kraft Gottes diese lange Strecke gelaufen ist vor dem Ahab her. Hier war es aufgrund der Speise, heißt es hier, weil es endlich durch die Kraft, die Gott ihm gab. Er ist dann 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berge Horeb oder Berge Gottes gelaufen. 40 Tage, 40 Nächte. Das beinhaltet auch die Tatsache, dass er während dieser Zeit gefastet hat, nichts gegessen hat, nichts getrunken hat. Wie auch Mose gefastet hat, sogar zweimal. 40 Tage und 40 Nächte. Wie auch Christus gefastet hat, 40 Tage und 40 Nächte. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass wir heute auf diese Weise fasten sollten. Nein, das wäre natürlich heute gar nicht richtig, gar nicht gut. Wir sind in einer solchen Situation jetzt, wo aufgrund dieser Generationen der menschlichen Schwäche, mit jeder Generation werden wir kränker und so weiter, hätten wir diese Möglichkeit überhaupt gar nicht. Aber ich sage das nur hier als Beispiel. Es geht um das Fasten, es geht um das geistliche Fasten. Wenn wir geistlich fasten, es geht nicht um das Gesundheitsfasten jetzt, es geht um das geistliche Fasten, wie zum Beispiel am Versöhnungstag geistlich gefastet werden soll, dann soll man diese 24 Stunden lang fasten, das heißt nichts essen und nichts trinken. Das war hier auch bei Elia der Fall. Vers 9. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Was machst du hier, Elia? Und da sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin alleine übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Nun warten wir mal ab hier ein bisschen. Zunächst einmal, es waren nicht die ganzen Israeliten. Die hatten sich zunächst einmal ja Gott zugewandt wieder. Dann war er nicht alleine übrig geblieben. Er wusste ja bereits oder hätte es wissen sollen, dass der Obadja 100 Propheten des Herrn beschützt hatte. Zumindest die wären ja dabei geblieben. Und dann heißt es auch nicht, dass die Israeliten jetzt danach trachteten. Nein, das waren die Nachfolger von der Isabel. Wie viele das waren, wissen wir nicht, aber nicht das gesamte Volk offensichtlich. Also man sieht in einer Phase der Depression, wie man dann noch falsch reagiert und falsch denkt und falsche Schlussfolgerungen zieht. Voreilige Schlussfolgerungen zieht. Und der Herr sprach, Vers 11, geh hinaus und tritt ihn auf den Berg für den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Manchmal erwartet man, wenn Gott eingreift, ein spektakuläres Eingreifen. Und manchmal greift Gott aber auf solche Weise eben nicht ein. Er greift auf eine Weise ein, wie man die vielleicht gar nicht so bemerkt. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war auch nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Das war das jetzt, was der Elia brauchte. Ein stilles, sanftes Sausen. Es hätte nicht viel ausgemacht jetzt in diesem Augenblick und Gott wusste dies. Das wäre vielleicht zu viel geworden, wenn jetzt Gott in kraftvoller, machtvoller Weise durch Wind und Feuer und Sturm und Hagel zu ihm gesprochen hätte. Nein, er tat es durch ein sanftes, stilles Sausen. Und als Elia das hörte, da verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Die gleiche Frage. Und hier kommt die gleiche Antwort, Vers 14. Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin alleine übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Gleiche Antwort. Hatte sich nichts geändert. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und gehe hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel Mehola zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen. Wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Besser übersetzt, und ich habe übrig gelassen, nicht ich werde übrig lassen, ich habe übrig gelassen 7000 in Israel. Vers 19. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, als er pflügte mit 12 Jochen vor sich her, und er war selbst bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf ihm seinen Mantel über ihn, und er verließ die Rinder und rief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm, wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es, und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Nun, ich kann jetzt hier nicht aufhören, ohne dass ich hier noch ein paar Bemerkungen mache. Denn das ist wichtig für die nächste Predigt auch, wenn wir uns mehr mit dem Auftrag von Elia beschäftigen. Hier wird klar und deutlich zunächst einmal gesagt, in dieser Stelle, angefangen in Vers 15, dass der Elisa von Elia zu seinem Nachfolger bestellt werden sollte. Und wir werden sehen, dass Elisa in der Tat der Nachfolger von Elia war. Er würde eine doppelte Portion des Geistes, der in Elia war, erhalten. Er ging also mit anderen Worten im Geist und in der Kraft des Elia dahin, den Auftrag, den Elia erhalten hatte, zu erfüllen. Denn der Elia hat nur das eine getan. Er hat nur den Elisa, wie wir jetzt gerade gelesen haben, berufen. Und der Elisa, der wollte dann zurückkehren und seinen Eltern Lebewohl sagen, und das war nicht verkehrt. Der Elia hat es klar und deutlich erlaubt. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, wo scheinbar etwas Ähnliches gesagt wird zu Christus, und Christus hat gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben und so weiter und so fort. Das war aber anders. Es war nicht eine Situation dort, wo die Menschen am Sterben waren, die würden auch lange weiter leben. Der wollte aber nicht Christus nachfolgen. Der wollte sagen, ach, ich bleibe mal so lange bei meinen Eltern, bis dann meine Eltern tot sind. Dann kann ich dir nachfolgen. Das war eine total falsche Motivation. Es gab nichts dagegen auszusetzen, dass hier der Elisa zurückging, um seinen Eltern Lebewohl zu sagen. Aber was ich sagen will, der Elia hat nur den Elisa berufen, also mit anderen Worten, diesen Teil des Auftrages Gottes erfüllt. Was ist mit den beiden anderen? Was ist mit dem Hazael und dem Jehu? Nun, schauen wir uns einmal 2. Könige an, Kapitel 8. 2. Könige und Kapitel 8. Da wird nämlich etwas gesagt, angefangen in Vers 7. Elisa, es war der Elia nicht mehr da. Elisa kam nach Damaskus. Und da lag Ben-Hadad, der König von Aram, krank, und man sagte ihm, der Mann Gottes ist hierher gekommen. Und er sprach der König zu Hazael, dieser Hazael, nimm ein Geschenk mit dir und gehe dem Mann Gottes entgegen und befrage den Herrn durch ihn, ob ich von dieser Krankheit genesen könne. Hazael aber ging ihm entgegen und nahm ein Geschenk und mit sich und allerlei kostbare Dinge von Damaskus, eine Last für 40 Kamele. Und als er hinkam, da trat er vor Elisa und sprach, dein Sohn Ben-Hadad, der König von Aram, Syrien, hat mich zu dir gesandt und lässt dir sagen, kann ich von dieser Krankheit genesen. Und Elisa sprach zu ihm, gehe hin und sage ihm, du wirst genesen, mit Antworten von der Krankheit, du wirst nicht an der Krankheit sterben, ist das, was er hier sagt. Aber der Herr hat mir gezeigt, dass er des Todes sterben wird, aber eben nicht an der Krankheit. Wie würde er sterben? Und Hazael schaute staunend lange vor sich hin, der Mann Gottes aber weinte. Und er sprach Hazael, warum weint mein Herr? Und er sprach, ich weiß, was du den Israeliten Böses antun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen und ihre jungen Kinder töten und ihre schwangeren Frauen aufschlitzen. Und Hazael sprach, was ist dein Knecht, der Hund, dass er so große Dinge tun sollte? Und Elisa sprach, der Herr hat mir gezeigt, dass du König über Aram sein wirst. Und er ging weg von Elisa und kam zu seinem Herrn, und er sprach zu ihm, was sagte dir Elisa? Und er sprach, er sagte mir, du wirst genesen. Und am anderen Tage aber nahm er die Decke und tauchte sie ins Wasser und breitete sie über den König, über das Angesicht des Königs, und da starb er, und Hazael wurde König an seiner Stadt. Wir sehen also hier, dass Elisa jetzt einen Teil daran hatte in dieser Beziehung, dass er jetzt dem Hazael sagte, okay, das wird jetzt geschehen, du wirst König sein über Syrien. Aber schauen Sie, das war der Elisa, nicht Elia. Das war der Elisa, der den Auftrag erfüllt hatte, den Gott an Elia gegeben hatte. Und schauen wir uns auch Kapitel 9 an und angefangen Vers 2. 2. Könige, Kapitel 9, und fangen wir mit Vers 1 an, um den Zusammenhang zu sehen. Aber der Prophet Elisa rief einen der Prophetenjünger und sprach zu ihm, gürte deine Lenden und nimm diesen Ölkrug mit dir und gehe hin nach Ramot in Gilead. Und wenn du dahin kommst, wirst du dort Jehu sehen, den Sohn Josaphats, des Sohnes Nimschis, und gehe hinein und lass ihn aufstehen unter seinen Brüdern und führe ihn in die innerste Kammer und nimm den Krug mit Öl und gieß es auf sein Haupt und sprich, so sagt der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt, und dann sollst du die Tür auftun und fliehen und nicht zögern und so weiter und so fort. Was sehen wir hier? Der dritte Teil des Auftrages, den Gott an Elia gab, nämlich hier insoweit den Jehu zum König zu salben, der wurde weitergegeben an Elisa, und Elisa erfüllte den Auftrag noch nicht einmal selbst, sondern durch einen seiner Prophetenjünger. Sehen wir hier die kontinuierliche Weiterführung des Elia-Auftrages. Das ist wichtig zu begreifen im Hinblick auf das, was wir in der nächsten Predigt sehen werden. Und noch eine weitere Bezugnahme. Was hatte Gott gesagt dem Elia? Ich habe übrig gelassen 7000 in Israel. Schauen wir uns hier die Parallelstelle in 1. Könige an. Denn Paulus hier zitiert diese Stelle, aber bezieht sie auf seine Zeit. Auch hier wiederum die kontinuierliche Entwicklung im Hinblick auf das, was Gott Elia gesagt hatte. Römer Kapitel 11. Römer Kapitel 11. Und lesen wir, angefangen in Vers 1. Und so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit, vom Geschlecht Abrahams, aus dem Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre haben sie niedergerissen, ich bin alleine übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm Vers 4, die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, nicht ich werde übrig lassen, hier wird es richtig übersetzt, ich habe übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Und so geht es auch jetzt zu dieser Zeit, sagt Paulus hier. Ein Rest ist geblieben, der erwählt ist aus Gnade. Schauen Sie hier, wie das auch auf die Zeit des Neuen Testamentes übertragen wird. Dieser Elia-Auftrag, diese ganzen Prophezeiungen im Hinblick auf Elia sollten sich weiter dann erfüllen in der Zukunft, wie das hier rein praktisch mit Elisa und dem Propheten Jünger von Elisa geschehen ist. Wir werden uns in der nächsten Predigt dann noch mehr über Elia unterhalten, den historischen Elia, auch die interessante Stelle der sogenannten Himmelfahrt, und dann aber auch auf die Stellen eingehen, die so im Neuen Testament von Elia handeln und die Stellen, die auf die Zukunft hindeuten. Deswegen, die Serie heißt ja der Prophet Elia in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Wir müssen begreifen, was diese zukünftigen Stellen uns zu sagen haben im Hinblick auf Elia. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. In Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.